Herzlich willkommen im Sprachlabor zu einer halben Stunde Mikros Dynamis. Eine kleine Kraft. Mein Name Alexander. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Können Sie sich eigentlich daran erinnern, wer Ihnen das erste Mal biblische Geschichten erzählt hat? Vielleicht im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung oder später im Beruf? Wie war es für Sie, diese Geschichten zu hören? Haben Sie Fragen gestellt? Wollten Sie zuhören? War die christliche Botschaft, die Sie hörten, verständlich oder eher theorielastig und schwer zu verstehen? Warum reden Christen so gerne mit anderen Menschen über ihren Glauben? Ist es Pflichterfüllung oder Herzenssache, wenn Christen die frohe Botschaft ihres Herrn weitersagen? Und wie viel kommt beim Zuhörer an? Diese Frage stellen wir uns eigentlich jedes Mal neu, wenn wir Audiobeiträge wie diesen hier planen und aufnehmen. Wie finden Sie eigentlich unsere Beiträge? Sind die Themen interessant, verständlich? Sagen Sie uns Ihre Meinung. Die Übersicht zur heutigen Sendung: Erlebnisbericht Straßenmission mit einigen Praxistipps. Die Sulzbach-Rosenberger Diakonisse Gerlinde Fuchs lernt Japanisch. Ein Interview mit Severin in Erfurt bei Topf und Söhne. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit.
Liebe Missionsfreundin, lieber Missionsfreund, meine Damen und Herren, ich darf euch alle nochmal begrüßen hier in Flehingen. Ich möchte einen Bibelabschnitt lesen aus Römer 15. Meine Einleitung ist sehr kurz, aber diese Textstelle ist ein bisschen länger, die Verse 1 bis 13. Römer Kapitel 15 ab Vers 1. Wir aber, die wir stark sind, sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen und nicht Gefallen in uns selber haben. Es stelle sich ein jeglicher unter uns also, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Besserung. Denn auch Christus nicht an sich selber gefallen hatte, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid, untereinander nach Jesu Christo. Auf dass ihr einmütig mit einem Munde lobet Gott und den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Darum nehmet euch untereinander auf, gleich wie euch Christus hat aufgenommen zu Gottes Lobe. Ich sage aber, dass Jesus Christus sei ein Diener gewesen der Juden um der Wahrhaftigkeit willen Gottes, zu bestätigen die Verheißungen den Vätern geschehen, dass die Heiden aber Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und abermals spricht er, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, und abermals lobet den Herrn alle Heiden und preiset ihn alle Völker. Und abermals spricht Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesses, und der auferstehen wird zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch den Kraft des Heiligen Geistes. Und hier habe ich einen Vers herausgegriffen, nämlich den Vers 7. Deshalb nehmet euch untereinander an, gleich wie auch der Christus euch angenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und ich denke, auch im Missionsdienst ist es wichtig, dass wir einander annehmen. Wir wissen auch aus einer anderen Begebenheit, dass Apollos von Aquila und Priscilla angenommen wurde. Da steht im Griechischen das gleiche Wort für annehmen. Und dadurch wurde das Wort Gottes noch besser verkündigt. Ja. Und ich werde auch ein paar praktische Beispiele nennen, die mir so aufgefallen sind. Wie hat Christus dich eigentlich aufgenommen? Warst du ideal? Oder hat er vielleicht zu dir gesagt, gehe hin, wasche dich zuerst von deinen Sünden, bringe das und das in Ordnung, dann komm zu mir und ich werde dich aufnehmen? Jesus nimmt den Menschen so an, wie er ist. Wir waren einmal unterwegs, mehrere Tage, mit der Schriftenmission auch. Und da war eine Schwester, die ist äußerlich ein bisschen aufgefallen. Sie hat sich anders gekleidet als die Mitschwestern. Aus ihrer Gemeinde war sie die Einzige, so hatte sie nicht viele Freundinnen dort. Es waren aus verschiedenen Gemeinden Teilnehmer dabei. Was mir aufgefallen ist, die sich linienkonform gekleidet haben, haben sie nicht akzeptiert. Ja? Sie war immer so am Rand und man hat mit ihr nicht so Gemeinschaft gepflegt. Man hat sogar die Augen verdreht und ja, die Nase gerümpft. Und, ja. Ich fand, das war hinderlich für den Missionseinsatz. Ja. Diese Frau hat sich zur Verfügung gestellt in den Dienst und wurde nicht angenommen. Auch aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass die Nichtannahme des nächsten Missionsdienst verhindert. Vielleicht stehst du auch jetzt in so einer Situation. Prüfe dich einmal. Wie sieht es aus? Wie ist dein Verhältnis zu deinem Nächsten? Was auch wichtig ist, sind Vorbilder im Missionsdienst. Jemand, der dich anspornt, der vielleicht auch Neueinsteiger mit Rat und Tat begleitet, ja? Und das kann nicht ohne Begeisterung geschehen. Ja? Das müssen Menschen sein, die das selber gerne tun und nicht nur Anweisungen geben. Fahr mal dahin und verteil dort mal. Ja, es müssen Menschen sein, die gewurzelt sind, auch in diesem Dienst. Was noch von Bedeutung ist, sind die persönlichen Interessen. Man kann nicht durch irgendeine plötzliche Eingebung oder plötzliche Bemühung über das Niveau des eigenen geistlichen Lebens hinauskommen. Stelle vor, du musst am Abend vor Leuten predigen oder sogar auf der Straße, wenn du verteilst. Manchmal kommt es vor, dass man zu den Menschen spricht. Und was sind deine Interessen im Alltag? Ja. Was beschäftigt dich? Wenn du im Alltag gewohnt bist, eitlen Vergnügungen nachzugehen und dann, wie gesagt, die Notwendigkeit besteht, zu predigen am Abend, dann erwarte nicht geistliche Frucht und dass der Geist der großen Prediger plötzlich über dich kommt und du dann diese Botschaften verkündigen kannst. Und darüber haben wir heute viel gehört, dass unser Alltag auch sehr wichtig ist, auch in unserer Verkündigung. Wie lebe ich? Das, was einen Menschen bis zur gänzlichen Inanspruchnahme interessiert, entscheidet und offenbart, welche Art Mensch er ist. Und welche Art von Mensch du bist, davon hängt ab, welche Frucht du trägst. Und hier haben wir auch ein Problem, wie messe ich die Frucht, die ich bringe. Wenn ich 50 Traktate verteilt habe, ist es viel, ist es wenig. Wir sind oft nicht dazu in der Lage, das richtig einzuschätzen. Wir schätzen das zu hoch ein, zu niedrig, wir schießen daneben. Bei Mose war das interessant, er trat vor das Angesicht des Herrn und danach ging er zu Israel. So soll es mit uns sein. Bei Kain war es umgekehrt, er ging von dem Angesicht des Herrn weg. Und wir wissen, wer Kain war. Er hat seinen Bruder getötet. Mose war auch nicht perfekt, ja, das wissen wir, aber er hat doch dem Volk das Gesetz gegeben. Wir waren in Süddeutschland auch einmal zu einem Einsatz in einer Millionenstadt und ich war so für das Team verantwortlich. Und dann habe ich einen Bruder gebeten, nach dem Lied könntest du dann Wort sagen und wir standen da auf so einem Platz. Ja, mache ich, hat er gemeint und wir haben das Lied gesungen, dann kam er nach vorne. Und ich habe es schon gesehen, er hat seine Bibel gar nicht mitgenommen, hat einfach so ein bisschen zu den Menschen gesprochen. Also ich habe den Bruder ganz gern, ja. Sieht gut aus, ein junger Mann, Sunny Boy. Aber er hatte einfach kein Wort. Ja. Und das wird er auch noch lernen, worauf es bei dieser Verkündigung ankommt. Das steht hier in dieser Broschüre auch sehr schön geschrieben, dass wir eigentlich das Wort Gottes verteilen, ja, und an den Menschen bringen. In Nordsachsen habe ich was anderes erlebt. Da war ich auch mit einem kleinen Team, jetzt nicht in einer Großstadt unterwegs, sondern eher in einem Dorf. Und da habe ich auch ein paar Anweisungen gegeben, ein paar Tipps. Wir könnten das so und so machen. Und die wollten das nicht machen. Ja. Also ich erlebte nicht einfach nur, also so eine Art Befehlsverweigerung. Nein, es war eine Trotzreaktion. Und ich dachte, Mensch, ihr seid doch gläubig erzogen. Also einfach so getrotzt, wie die kleinen Kinder. Ja? Ich habe sie dann einfach gehen lassen, habe dann einfach nur Gitarre gespielt. Ein rebellischer, eigensinniger Geist hindert Missionsdienst. Man braucht einen gesunden Willen. Man braucht auch eine gewisse Mündigkeit im Glauben. Aber wenn man als Gruppe hinausgeht, dann ist Eigensinn fehl am Platz. Noch ein Beispiel, es ist ein paar Monate her jetzt, da war ich alleine und an diesem Tag hatte ich eine Prüfung zu schreiben, 3,5 Stunden Praxis und 2,5 Stunden Theorie war das, also eine richtig lange Prüfung an einem Freitag, das war in Erfurt, in Thüringen. Und ich dachte, ja, nach der Prüfung bist du erledigt, du fährst erstmal heim, entspannst dich. Und irgendwie fühlte ich eine Kraft in mir und ich habe so mit dem Herrn gesprochen, Herr, was willst du eigentlich, was ich an diesem Freitagnachmittag noch mache? Ich wollte meinem Bruder noch unterwegs ein Geschenk kaufen, fuhr ich von der Autobahn runter nach Arnstadt, die Bachkenner kennen Arnstadt. Dort wollte ich in der Nähe der Bachkirche eben ein Geschenk kaufen, habe diesen Ort nicht gefunden. Bin dann wieder auf die Autobahn und da blieb ich nochmal stehen vor dem Jugendgefängnis des Landes Thüringen. Ich war der Einzige auf diesem Besucherparkplatz und so habe ich mir das vorgestellt. Die Jugendlichen sitzen da hinten hinter Riegeln, sind eingesperrt, keiner besucht sie. Und so habe ich für diese Jugendlichen gebetet, aber das war noch nicht alles. Ich fuhr dann nach Erfurt und so betete ich auch zu dem Herrn, was willst du? Und irgendwie habe ich das klar erkannt, ich gehe jetzt einfach in die Stadt, hatte meine Gitarre dabei und einen Stoß Traktate und so habe ich mich dort vor dem Kunstmuseum platziert, habe die Traktate ausgelegt, habe auch 2 kleine Plakate auf dem Gitarrenkoffer gehabt und so sprach ich dann zu den Menschen, auch eben von dem Gekreuzigten, genau das ist ein Jahr her, fällt mir gerade ein, da ging es um den Gekreuzigten Jesus, ich singe so meine Lieder. Und dann setzten sich 2 Mädels zu mir auf die Bank. Also ich habe die Traktate auf der Bank liegen gehabt. Und ich dachte mir, ja, eigentlich gehen die Menschen meistens vorbei, aber wenn jemand direkt vor dir sitzt, dann musst du ja was sagen. Und das habe ich die dann gefragt, ja, ihr wollt bestimmt hier Gitarrenmusik hören und ich singe aber von Jesus, sagte ich. Ja, ja, kein Problem, mach weiter. Und dann dachte ich, jetzt hier ein Solo-Gesang vor den beiden, möchte ich nicht. Ich sage, ja, möchtet ihr vielleicht mitsingen? Und zuerst haben die gekichert, nee. Und dann haben diese beiden Mädels tatsächlich mitgesungen, 2 oder 3 Lieder. Und dann kommen ihre Freundinnen und Freunde halt auch dazu. Und dann waren das irgendwie knapp 10 Personen und die haben alle mitgesungen. Also das ist unglaublich. Ich habe vorher für die Jugendlichen gebetet, die vielleicht irgendwo gebunden sind, ja, die eingesperrt sind im Gefängnis. Und eine halbe Stunde später stehe ich mit Jugendlichen in Erfurt am Anger und singe Evangeliumslieder. Und das sind so die Perlen, oder man erinnert sich gern daran an solche Ereignisse, ja, die der Herr schenkt. Und was mir so aufgefallen ist, also in diesem Dienst, es gibt suchende Seelen. Und es lohnt sich auch weite Wege zu gehen, um diesen Menschen zu begegnen. Ich möchte euch Mut machen, ja, dass ihr dran bleibt an dieser Sache. Noch ein letztes. Niemand verachte kleine erste Schritte in der Missionsarbeit. Also ich habe damals angefangen, dass ich einfach in Briefkästen die Traktate gelegt habe. Mache ich bis heute noch liebend gerne. Und ich habe da das Handwerkszeug einfach gelernt. Umgang mit Menschen. Es sind immer andere Menschen, also denen man begegnet. Und du bekommst so ein Feingefühl, wie gehe ich auf Menschen zu? Wie kann ich ihnen Traktat anbieten und erlebst verschiedene Reaktionen, selten sehr negative. Und wie gesagt, es gibt immer suchende Seelen. Und ja, deswegen müssen wir weiterhin losziehen. Amen.
Heute hören Sie einen weiteren Abschnitt des Interviews mit Gerlinde Fuchs. Schwester Gerlinde geht ins Diakonie-Mutterhaus. Sie erhält eine Ausbildung und arbeitet 10 Jahre als Erzieherin in Kindergärten. Danach wird sie in die Mission nach Japan gerufen, doch vorher muss sie einige Lektionen im Leben lernen.
Ich habe dann gedacht, dabei brauchte man die Unterschrift der Erziehungsberechtigten und dann hat meine Mutter gesagt, wenn Gott das will, dass du Diakonisse wirst, dann werde ich nicht im Weg stehen. Aber steh nicht eines Tages wieder vor der Haustür und sag, warum hast du mir das erlaubt? Wenn, dann werde es ganz. Und dann bin ich eingetreten Und ein Onkel hat mich hingefahren und unterwegs hat er angehalten und hat gesagt, Gerlinde, jetzt kann ich noch umkehren. Willst du das wirklich machen? Und ich hatte schon ein Gefühl, als ob ich zu meiner eigenen Beerdigung fahren würde.
Das klingt ja sehr spannend.
Ich habe es nur rein aus Gehorsam getan, aber nicht, weil ich es werden wollte. Aber dann hatte ich 2 Jahre Ausbildung im Mutterhaus und habe sehr schnell gemerkt, dass Gott diesen Weg so geplant hat und dass sein Wille immer der beste ist für uns. Und nach der 2-jährigen Ausbildung im Mutterhaus bin ich dann in die Fachakademie für Sozialpädagogik gekommen und habe dort die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und habe dann 10 Jahre in verschiedenen Kindergärten gearbeitet.
Was war das eigentlich für eine Zeit? Was hat Deutschland damals bewegt?
Mein Eindruck ist doch der, dass wir damals sehr viel zu tun hatten mit anti-autoritärer Erziehung, dass man die Kinder nicht so sehr beschneiden darf. Aber wir haben im Kindergarten den Kindern zwar bestmöglichst Freiheit gelassen, aber ganz klare Grenzen gezogen. Die Grenzen zwar sehr weit gezogen, aber ganz eindeutige Grenzen gezogen. Denn wenn ein Kind keine Grenzen hat, wird es unsicher. Es muss wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Und ein Kind fühlt sich geborgen, wenn es weiß, das sind meine Grenzen und die darf ich nicht überschreiten. Und diese Grenzen werden, je älter das Kind wird, desto weiter gesteckt. Und es war eine schöne Zeit, die 10 Jahre im Kindergarten.
Das klingt ja sehr spannend. Und dann haben Sie nochmal gewechselt und haben eine zusätzliche Ausbildung gemacht.
Ja, also wie ich zur Mission kam, das war folgendermaßen. Wir hatten einmal im Monat eine Blättersitzung in Aschaffenburg in der landeskirchlichen Gemeinschaft für alle, die Traktate von Marburger Medien verteilt haben und damit missioniert haben. Und in dieser Blättersitzung ging es um die Bibelstelle, in der Gott als Weingärtner Menschen in seinen Weinberg beruft und dann auch noch in der allerletzten Stunde. Und ich wusste dann, dass Gott mir nochmal eine neue Berufung gibt, obwohl ich damals 29 Jahre alt war oder fast 30, dass ich als Missionarin im Ausland arbeiten soll. Aber für mich war das auch nicht einfach, dazu Ja zu sagen, weil ich sehr gerne im Kindergarten gearbeitet habe und in der Jugend- und Jungschararbeit und Ausland konnte ich mir nicht so gut vorstellen. Ich habe dann schneller Ja gesagt, wie beim ersten Mal, als ich Diakonisse geworden bin. Und nach 2 Jahren kam ein Telefonanruf, ob ich bereit wäre, nach Japan zu gehen und bereits in 14 Tagen zum Englisch auffrischen meine Koffer gepackt haben könnte, um dann in London meine Sprachkenntnisse aufzufrischen. Und in London hatte ich einen Sprachlehrer, der war als Missionar früher in Japan und hatte eine Mitschülerin, die aus Finnland kam, die Tuliki. Und die hat im damaligen kommunistischen Russland heimlich als Missionarin gearbeitet.
Was hat sie so gemacht?
Sie ist als Touristin nach Russland gereist und von Finnland aus war das also sehr unverdächtig, weil man in Russland gedacht hat, dass die meisten Finnen nicht an Gott glauben. Und dann ist sie als Schwangere, hatte sie im Bauch ganz viele Bibeln und einen Sack rumgebunden und die Hälfte von ihrem Autotank hatte sie voll Benzin, die andere Hälfte voll Bibeln. Und dann hat sie in einem Museum einer größeren Stadt, ganz schnell ist sie da durchgegangen und hat sich eine Eintrittskarte gekauft gehabt, damit sie also nicht gelogen hat und als Touristin unterwegs war. Und dann ist sie wieder in ihr Auto eingestiegen, wollte weiterfahren. Und dann hat Jesus durch seinen Heiligen Geist sie aufmerksam gemacht: Tuliki, nimm die ganzen Kontaktadressen zu Christen und Pastoren aus deiner Handtasche und tu sie da und da ins Auto. Und dann hat sie gedacht, das ist doch kein Versteck. Und warum soll jetzt da was passieren? Und warum sollte mich die Polizei anhalten? Aber sie war dem gehorsam und hat also die Kontaktadressen, dieses Heft, da hingelegt im Auto und ist weitergefahren. Und sie fuhr um die nächste Kurve, bog ab und die Polizei hat sie angehalten, die russische Polizei. Und hat das Auto total gründlich durchsucht, aber sie haben dieses Heft mit den Kontaktadressen nicht gesehen. Und ganz besonders haben sie ihre Handtasche durchgesucht. So hat sie gesagt: Für mich ist es wichtig in meiner Arbeit, damit der Feind mir kein Bein stellen kann und meine Arbeit nicht verhindern kann, Moment für Moment dem Leiten des Heiligen Geistes zu gehorchen. Das war für mich auch ein ganz entscheidendes Erleben, in meinem Leben auch von ganzem Herzen zur Ehre Gottes zu leben und von ganzem Herzen und immer ihm zu gehorchen. Und sofort um Vergebung zu bitten, wenn ich in irgendeinem Punkt ungehorsam war. Und das hat mein Leben auch sehr geprägt in Japan als Missionarin dann.
Schwester Gerlinde könnte ja auch einfach in Deutschland bleiben. Kinder- und Jungscharbeit gefiel ihr eigentlich sehr gut. Doch in Gottes Plan war das eine Lebensstation, in der sie für ihre zukünftige Arbeit in Japan ausgebildet wurde. Sie konnte innerlich reifen. In der nächsten Sendung geht es weiter mit Gerlinde Fuchs. Gerlinde beginnt ihren Dienst in Japan und muss Schwierigkeiten überwinden. Jetzt kommt ein Interview mit Severin und Benedikt. Beide absolvieren ihr freiwilliges soziales Jahr bei Topf und Söhne in Erfurt. Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz. Die ehemalige Betriebsstätte für den Holocaust, die Shoah, ist seit einigen Jahren als Erfurter Erinnerungsort für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Ausstellung sehen Besucher unter anderem Dokumente zum Holocaust. Diese stammen aus dem Archiv von Topf und Söhne, aber auch aus Moskau und Auschwitz. Severin arbeitet am Erinnerungsort im Rahmen seines freiwilligen sozialen Jahres. Wir haben mit ihm über seine Arbeit und seine Eindrücke gesprochen.
Ja, grüß dich, Severin, auch hier bei Topf und Söhne in Erfurt. Wie bist du eigentlich zu dieser Stelle gekommen?
Ich hatte mich in Thüringen eigentlich beworben mit dem Hintergrund der KZ-Gedenkstätte Buchenwald und habe mich dann hier auch beworben, weil ich die Thematik interessant fand. Der Reiz hier besonders für mich lag in einem kleinen Team. Also wir sind insgesamt nur 6 Leute mit uns beiden Freiwilligen, sodass man bei der Arbeit eigentlich zusätzlich zu seinen festen Aufgabenbereichen noch in alle anderen Arbeitsbereiche mehr oder weniger Einblick hat und auch einbezogen wird.
Was sind so deine Aufgaben oder welche Bereiche hast du bereits kennengelernt?
Also mein Hauptbereich ist die Besucherkoordination. Das heißt, ich bekomme die meisten Besucheranfragen direkt per Mail oder weitergeleitet und frage unsere freien Mitarbeiter für die jeweiligen Termine an. Also organisiere ich die Führung, bin für die Bibliothek verantwortlich.
Welche Bücher kann man hier ausleihen oder lesen?
Wir haben viele verschiedene Bücher mit dem Schwerpunkt NS und Holocaust. Zu viele, um die, da jetzt irgendwie besondere einzelne Titel zu nennen. Man kann aber ganz einfach OPAC Erfurt mal eingeben und dann wird einem eben angezeigt, ob der hier in der Bibliothek vorhanden ist oder in einer anderen Stadtbibliothek von Erfurt.
Wie intensiv hast du dich mit dieser Geschichte befasst? Ich meine jetzt die Jahre 33 bis 1945. Wie ist es für dich persönlich, dich mit solchen schwierigen Inhalten auch auseinanderzusetzen? Ich meine, du gehst auch in diese Führungen hier rein, du siehst diese Bilder. Wie wirkt das auf dich ganz persönlich?
Man setzt sich ja länger mit dieser Geschichte auseinander, jetzt auch schon bevor man zur Einsatzstelle kommt. Mit dem Geschichtsunterricht in der Schule setzt da sehr früh oder hat da bei mir sehr früh irgendwie eine Reflexion eingesetzt. Am Anfang war das für mich ein sehr emotionales Thema, aber mittlerweile kann ich das viel neutraler und sachlicher betrachten. Das deutet nicht, dass da irgendwie die Intensität für mich weggegangen ist oder die Schwere des Themas, aber ich bin nicht mehr durchgehend betroffen. Wenn ich rein sachliche Dokumente oder so lese, dann ist da viel mehr der historische Hintergrund und man stumpft nicht ab, aber man, vielleicht kann man es besser ausblenden sozusagen im Alltag. Also wenn ich jetzt hier mal eine Besucheranfrage bearbeite, habe ich nicht die ganze Zeit im Hintergrund. Hier, wie ich jetzt meine Alltagsarbeit mache, haben auch damals die Ingenieure ihre Alltagsarbeit gemacht. Das kann eventuell fatal sein, weil man ja immer weiter seine Arbeit reflektieren sollte und sich dessen bewusst sein sollte, was man gerade macht. Aber ich glaube, jemand, der die ganze Zeit sich mit diesem Thema auseinandersetzt und irgendwie auch nur entfernt in dem Umfeld davon arbeitet, aber die ganze Zeit emotional betroffen ist, das kann man auf Dauer nicht durchhalten.
Wie ist es? Hast du auch mit Zeitzeugen gesprochen?
In der Zeit im Erinnerungsort hatte ich jetzt einmal vor allem in der Schülerbegegnung mit Eva Puschtal die Möglichkeit, mit einem Zeitzeugen direkt zu sprechen. Wir hatten dann mit Eva Puschtal noch mehrere Möglichkeiten, privat im kleinen Rahmen über ihre Erfahrungen oder unsere Fragen zu sprechen.
Ihr habt hier wahrscheinlich aus verschiedenen Bundesländern auch Besuch, also überwiegend von Schülern, denke ich mal, aber auch andere Besucher. Aus welchen Ländern kommen denn diese Besucher zum Beispiel?
Aus Deutschland, jetzt haben wir wirklich aus allen Teilen Deutschlands Besucher und Polen hat eine enge Kooperation. Wir probieren jetzt gerade auch dieses Thema im Ausland weiter voranzutreiben, weil jetzt eine neue internationale Wanderausstellung erarbeitet wird. 2017 wird die dann gezeigt, zunächst in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz und soll dann zu weiteren Stationen im gesamten, auch nicht-europäischen Ausland gehen. Da werden im Moment verschiedene Museen angesprochen, um eben diese Geschichte dieser Firma exemplarisch für gesellschaftliche Zusammenarbeit mit der SS weiter bekannt zu machen und da eine Aufarbeitung voranzutreiben.
Zur Jahreswende hattet ihr auch eine interessante Ausstellung, Kickerkämpfer und Legenden, Juden im deutschen Fußball. Welche Impressionen hast du von dieser Veranstaltung?
Die sind sehr vielfältig. Also zunächst hat man da unglaublich, oder habe ich auch als Fußballfan unglaublich viel über die Geschichte des Fußballs in Deutschland gelernt, über den Mann Walter Bensemann, der Fußball in Deutschland eigentlich groß gemacht hat, der die ersten Urländerspiele durchgeführt hat, der den Fußball als internationales, als Begegnungssport sozusagen gesehen hat, der nicht diese Konkurrenz schaffen wollte, sondern Zusammenarbeit und Völkerverständigung, der dann auch bis heute noch nachwirkt, weil er zum Beispiel der Gründer des Kickers war, der Fußballzeitschrift. Und wie er dann, oder er jetzt im Speziellen nicht, weil er, ich glaube, 33 auch gestorben ist, aber andere jüdische Fußballer, eben weil man in dieser Ausstellung gesehen hat, wie andere jüdische Fußballer aufgestiegen sind zu Helden, zu Nationalspielern, zu Gottfried Fuchs und Julius Hirsch, die beiden einzigen jüdischen Nationalspieler, die Deutschland je hatte, die zu Sturmikonen aufgestiegen sind, vergleichbar mit Müller und Götze und so weiter heute. Gottfried Fuchs, der den Nationalrekord für die meisten Tore in einem Spiel bis heute hält mit 10 Toren. Und wie die dann mit der Machtübernahme und eben alle anderen jüdischen Fußballer genauso oder Sportler oder auch jeder jüdische Mensch in Deutschland ausgegrenzt wurde, diskriminiert wurde aufgrund einer Religion oder teilweise ja nicht mal einer Religion, sondern nur einer Zuschreibung zu dieser Religion, wie die Menschen ausgegrenzt wurden, ermordet wurden und das eben im Kontrast zu sehen zum heutigen Fußball, der ja wieder eher wie Benzema es gesehen hat, als Verständigungsmittel gesehen wird, als große Feste, wo alle zusammenkommen und eine Begegnung aller Länder, wie jetzt zum Beispiel bei der WM oder jetzt bei der EM aller europäischen Länder.
Genau, zu unserer Sonderausstellung Kickerkämpfer Legenden gab es auch ein Fußballprojekt, bei dem es eben darum ging, Schulklassen auch schon ab der 6. Klasse, normalerweise können Schulklassen hier an dem Erinnerungsort erst Führungen durchführen ab der 9. Klasse, also auch jüngere Schüler mit dem Thema vertraut zu machen, denn Fußball ist ein Thema, was so viele Menschen berührt, bewegt, dass einfach der Anknüpfungspunkt sehr, sehr passend ist. In diesem Fußballprojekt wurde zunächst einmal der Fußball oder der Sport im Allgemeinen behandelt. Was sind positive Aspekte des Sports, was sind negative Aspekte des Sports, des Fußballs? Ja, also beispielsweise, dass eben der Fußball dient zur Völkerverständigung, dass aber auch in Stadien Gewalt und auch Rassismus noch an der Tagesordnung sind. Dann ging es darum, mit den Schülern zusammen eigene Erfahrungen auszutauschen, wo man selber ausgegrenzt wurde, wo man vielleicht auch andere ausgegrenzt hat. Und anschließend gab es eine kurze Führung durch unsere Sonderausstellung als Extrembeispiel der Ausgrenzung, der Diskriminierung, die dann zur Ermordung von Menschen geführt hat. Und über dieses Thema, über den Fußball, werden ganz andere Zielgruppen angesprochen als normale Zielgruppen, wenn es eben um die Dauerausstellung geht. Dieses Projekt ist quasi exemplarisch dafür, wie weit die Arbeit am Erinnerungsort eben noch reicht, dass es eben nicht aufhört bei dem Ansammeln an Wissen über die Vergangenheit, sondern auch damit weitergeht, wie man heutzutage daraus lernen kann, wie es besser geht und ja, um eben in Dialog zu treten mit ganz, 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 ganz vielen Menschen, egal woher sie kommen.
Was kann man hier in der Bibliothek noch sehen?
Verschiedene Zeitzeugeninterviews auf unseren Besucher-PCs. Das heißt, wir hatten vor ein paar Jahren die Ausstellung Unersetzbar, Begegnung mit Überlebenden im Erinnerungsort als Sonderausstellung, die eben auf diesen Aspekt eingeht, dass das jetzt 70 oder je nachdem 80 Jahre her ist, dass daher langsam die Zeitzeugen eben in ein Alter kommen, wo sie darüber nicht mehr berichten können oder weil sie leider schon verstorben sind. Und da wurden mit verschiedenen Zeitzeugen, unter anderem Eva Puschtei oder Esther Bejarano, die im Mädchenorchester in Auschwitz gespielt hat, Interviews geführt, einerseits über ihre Geschichte, also über ihre Kindheit davor, wie sie dann den Holocaust persönlich erlebt haben und was ihnen widerfahren ist, aber auch über die Geschichte danach und was sie den folgenden Generationen mitgeben möchten, was jetzt ihre persönliche Nachricht an Jugendliche ist. Und da haben wir eben verschiedene Zeitzeugeninterviews, die man sich hier auf den Besucher-PCs noch angucken kann.
Danke dir für das Gespräch.
Kein Problem, immer wieder gerne.
Mikros Dynamis und Alexander verabschieden sich von allen Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns wieder. Bis dahin, alles herzlich Gute.